So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Strong for Life im Strong Move Podcast und heute zu Gast Dr. Godo Röcken. Godo, schön, dass du da bist. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt gleich mal einsteigen, Godo, stell dich nochmal ganz kurz vor, wer du bist und was du so machst.
Ja, super. Vielen Dank, Timo. Und sehr, sehr cool, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr, dabei zu sein. Und ja, für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Godo Röcken. Ich bin Arzt, Sportwissenschaftler und wir coachen oder ich coache unter dem Namen Rocket Racing mit mittlerweile noch einem kleinen Team dahinter Leute zu persönlichen Bestzeiten, zu gesundheitlichen Herausforderungen und ja, ich sag mal so, wir sagen immer so dem Erreichen des athletischen Potenzials.
Ich würde mal sagen, wir starten mal direkt mit einer ganz knackigen persönlichen Frage. Godo, wie kommt man dazu, dreimal einen Ironman zu machen, beziehungsweise wahrscheinlich öfter, aber dreimal auf Hawaii, oder?
Mhm. Ja, genau. Also ich habe 9 Ironmans, glaube ich, gefinisht. Ich habe bei 10 mitgemacht und war dreimal auf Hawaii. Ja, genau. Ja, ich sag mal, für mich war Triathlon oder so Ironman immer eine unglaubliche athletische Herausforderung. Und es war irgendwie was, was mich relativ frühzeitig gepackt hat. Einfach auch so als Jugendlicher, weil ich nicht so sehr zufrieden mit mir war. Und ich an einem Punkt war in meinem Leben, wo ich halt gemerkt habe, okay, wenn ich so weitermache, dann werde ich halt nicht die Person, die ich sein möchte. Ich würde sagen, zu der Zeit war die Realisation noch nicht so ganz da und das Bewusstsein, dass es so ist. Aber es wäre sicherlich so gekommen, wenn ich halt so weitergemacht hätte. Weil meine Situation irgendwie so mit 14, 15, 16 war, dass ich ziemlich computerspielsüchtig war, dass ich akademisch sehr, sehr schlecht war in der Schule und ich irgendwie diverse Baustellen hatte, die nicht so cool waren. Es war vollkommen in Ordnung, aber dann habe ich, sage ich mal, meine Nachbarn kennengelernt und meine Nachbarn waren einerseits oder sind einerseits Akademiker, meine Nachbarin ist Professorin für Psychologie, ihr Mann damals war Chemiker und war auch Doktor für Chemie und die waren beides Triathleten. Und ich hatte eher so eine multisportive Ausbildung, kann man sagen. Und ich habe viel Kampfsport gemacht, ich habe Leichtathletik gemacht, ich habe relativ früh geschwommen, aber nie so richtig irgendwie was so durchgezogen. Und dann haben die mich aber mitgenommen zum Mountainbiken, dann haben mich meine Mom mitgenommen wieder zum Laufen und eigentlich haben sie mich auch mit zum Schwimmen genommen. Und dann hat sich's für mich, bin ich irgendwie übers Mountainbiken ein Jahr mit Lizenz, bin ich dann so zum Triathlon gesteuert. So mit 16, 17, 18. Und dann habe ich halt gemerkt, wie ich irgendwie immer besser geworden bin in der Schule. Habe ich gemerkt, wie ich leistungsfähiger geworden bin und wie ich mir irgendwie auch besser Ziele vor allen Dingen setzen konnte. Also gerade so das Thema Fokus hat bei mir eine sehr, sehr große Rolle zu der Zeit gespielt und ich konnte mich halt besser fokussieren auf die Dinge, die mir wichtig waren. Und dadurch, dass ich gemerkt habe, wie gut sich das auf mich auswirkt und weil ich jemand bin, der sehr wettkampfgetrieben ist, sehr kompetitiv ist, habe ich mir dann so das höchste sportliche Ziel gesetzt, was ich mir damals setzen konnte. Und das war eben der Ironman Hawaii. Ich habe mir die Bilder angeguckt. Ich saß nachts bis 2-3 Uhr vor dem Fernseher und habe halt irgendwie gesehen, wie Norman Stadler, wie Faris Al-Sultan sich da irgendwie durch die Lavafelder gekämpft haben und habe gedacht, boah, das ist unvorstellbar. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, wie man sowas machen kann, wie man das auch durchsteht, wie man da auch gut irgendwie mit dabei ist. Aber ich fand es halt auch geil. Also es hat mich auch super krass gepackt. Es hat mich halt irgendwie als 17-, 18-Jähriger gedacht, boah, es ist schon echt richtig, richtig geil. Und dann habe ich mich einfach angemeldet zum Ironman in Köln damals mit 19 und habe dann meine erste Langdistanz gemacht, parallel zum Abitur, kann man sagen. Und ich weiß, damals haben alle in meiner Familie, haben mich alle für total verrückt erklärt. Ich hatte eher so eine kreative Ausbildung, kann man sagen, parallel zur Schule. Ich habe viel Saxophon gespielt, habe andere Sachen gemacht und hatte nie so wirklich das sportliche Ding. Aber ich habe dann irgendwie dieses Event auch zu Ende gebracht und das war dann so der Einstieg in das Ganze. Und dann kam halt irgendwie eins zum anderen. Und ich habe es halt immer parallel zum Medizinstudium gemacht und ich fand es immer eigentlich cool.
Ja, es ist spannend, weil ich glaube, so die meisten 16-, 17-Jährigen gar nicht so auf den Gedanken kämen, Ironman zu machen. Die sind eher so ein bisschen fokussiert in Richtung, wie ist das mal so, das typische Bodybuilding oder Krafttraining so im Gym. Und du dann, ich sag mal, so einen toughesten Wettkampf, wenn man das so sagen kann, der Welt zu machen. Golo, ich habe noch vorhin dein Video gesehen, ich glaube 2018, als du eingelaufen bist in die Ziellinie. Beschreib doch mal ganz kurz, wie deine Gedanken waren, als du eingelaufen bist, weil das Video an sich ist ja schon echt, ich musste ein bisschen schmunzeln.
Ja, ist cool, dass du es sagst. Ich sag mal, 2018 war für mich bisher so der Höhepunkt meiner eigenen athletischen Laufbahn. 3 Jahre vorher bin ich ziemlich dramatisch ausgebrannt und hatte ja gesundheitliche Probleme eher auch durchs Training, hatte hormonelle Probleme durchs Training, hatte diverse Wehwehchen, die nicht mehr wirklich weggegangen sind, sei es irgendwie was im Sprunggelenk, ein bisschen was im Knie, immer mentale irgendwie Problemchen, dass ich nicht so richtig morgens hochgekommen bin. Und habe sehr, sehr stark nach so einem Ansatz trainiert. Darüber sprechen wir bestimmt auch nochmal so ein bisschen, nur No Pain, No Gain. Also immer nur volle Möhre mit der Brechstange. Und das hat auch am Anfang von meiner sportlichen Laufbahn hat das gut funktioniert. Ich bin bis zu einem gewissen Punkt gekommen, habe aber nie wirklich den Sprung geschafft, mich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren, also für Hawaii. Und das war immer mein großes Ziel. Ich wollte immer zur Weltmeisterschaft und ich wollte immer mich mit den Besten der Welt messen. Und das hat dann 2015 zwar geklappt mit diesem Ansatz, aber ich bin in der Vorbereitung auf den Wettkampf schon dramatisch kaputt gegangen und ausgebrannt und habe mich nicht mehr wirklich gut gefühlt und hatte dann 2015, nicht 2005, hatte dann 2015 auf Hawaii ganz, ganz, ganz furchtbares Rennen. Also das heißt, ich hatte irgendwie beim Schwimmen war es noch einigermaßen okay, ich habe es noch irgendwie so zusammengehalten, aber habe dann schon gemerkt, als ich aufs Fahrrad gestiegen bin, dass ich mich einfach nicht mehr richtig gut gefühlt habe. Sowohl mental als auch körperlich war einfach der Ofen sehr, sehr schnell aus. Und ich konnte dann das Fahrradfahren, habe ich dann kurz einmal angehalten an der Seite, wollte eigentlich aussteigen, habe ein, zwei Tränchen verdrückt und habe gesagt, ich schaffe das nicht, ich kann das hier nicht zu Ende bringen. Man muss sich das halt auch so vorstellen, auf Hawaii ist es schon ein sehr, sehr harter Ironman, weil du enorm hohe Temperaturen hast, du hast halt irgendwie so 29, 30 Grad bei einer Luftfeuchtigkeit von 90%, was man nicht so richtig vergleichen kann mit Temperaturen hier. Und es ist anders von den Herausforderungen. Man kann sich nicht so wirklich jetzt auf seine Gadgets verlassen. Irgendwie Triathleten haben irgendwie so Powermeter oder haben irgendwie andere Sachen, die sie halt benutzen, nach denen sie sich richten im Training und im Wettkampf. Und das kann man auf Hawaii total vergessen. Da muss man eben sehr, sehr stark so mit seinem Körper arbeiten. Man muss sich selber verstehen. Man muss sehr auch mit seinem Körpergefühl zusammenarbeiten. Und das konnte ich zu der Zeit alles nicht, weil ich einfach falsch trainiert hatte und weil ich auch noch nicht so das verstanden habe, irgendwie, wie mein Körper so richtig funktioniert hat. Auf jeden Fall hatte ich dann eben ein super, super furchtbares Rennen und bin dann noch irgendwie gegangen ins Ziel. Also ich bin 30 Kilometer von dem Marathon hinten rausgegangen und dann noch irgendwie 10 Kilometer gelaufen, aber war danach absolut durch. Und ich wollte eigentlich danach auch mit dem Sport aufhören. Also ich habe gesagt, so, ich mache es halt nicht mehr, Triathlon ist eigentlich vorbei. Die Geschichte ist geschrieben und ich höre einfach auf. Ich habe dann aber, Gott sei Dank, durch die Doktorarbeit, die ich geschrieben habe, mit Patienten, die Multiple Sklerose hatten. Multiple Sklerose-Patienten haben so Entzündungen in ihrem ZNS, also in ihrem Kopf, und die führen dazu, dass die sich körperlich nicht richtig auslasten können, aufgrund von mentalen Kapazitäten. Und ich habe das nie so richtig verstanden und habe gedacht, okay, das ist auch ein bisschen komisch, dass das halt so ist. Aber es hat für mich ein gewisses Umdenken gedacht, so dass ich gemerkt habe, okay, ich muss halt vielleicht anders an mir arbeiten, als statt immer nur mit der Brechstange auf mich draufzuhauen. Und ich bin auch Australien geflogen, damals zum praktischen Jahr, und habe mit anderen Coaches auch zusammengearbeitet, die auch eher einen deutlich ganzheitlicheren Ansatz vertreten. Und das war irgendwie eine ganz neue Sichtweise auf viele Dinge. Und dann habe ich meinen Ansatz sehr, sehr stark verändert für mein eigenes Training. Ich habe eher weniger trainiert. Ich habe smarter trainiert, ich habe besser auf mich geachtet, ich habe auf meine Gesundheit geachtet, habe auch an meinem Mindset gearbeitet, an vielen Dingen gleichzeitig. Und das habe ich dann 2017 beim Ironman Hamburg damals, bei meinem Heimrennen, so das erste Mal gemerkt, was das halt für einen Unterschied macht. Und das war eigentlich so, würde ich sagen, mein Durchbruchrennen, irgendwie eine ganz neue Leistungskategorie, wo ich halt gemerkt habe, okay, Ich kann Jungs schlagen, die ich vorher nie geschlagen habe. Und bin 2017 konnte ich dann irgendwie erster Amateur werden in Hamburg, was ich nie für möglich so gehalten habe, und bin das erste Mal auch so unter 9 Stunden gegangen, was damals für mich so schon echt, echt gut war. Und Hawaii, das Jahr drauf, war dann so der absolute Höhepunkt von dieser Entwicklung, weil ich war gesponsert, ich hatte Swift hinter mir, was super, super geil war. Wir hatten ein ultimativ geiles Team. Wir hatten sehr, sehr viele Leute, die mich unterstützt haben. Ich hatte eigentlich echt das perfekten Setup irgendwie, um ein geiles Rennen zu haben, und hatte dann ja ein sehr, sehr cooles emotionalen Höhepunkt auf Hawaii. Und dann eben über die Ziellinie zu laufen, war halt auch so, wo ich gemerkt habe, okay, das war ein anderes Gefühl. Ich konnte mich körperlich halt komplett auslasten. Ich konnte irgendwie alles reinlegen und hatte nicht das Gefühl, über die Ziellinie zu laufen und zu denken, 3 Minuten später, okay, eigentlich hätte ich noch mehr geben können. Und das war letztendlich schon was schon sehr, sehr geil war und was auch emotional ein sehr, 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 sehr cooler Moment in meinem Leben bisher.
Ja, da steige ich mal ein. Also vielen Dank erstmal für diese geniale Schilderung, die man sich, glaube ich, bildlich vor Augen führen kann, weil da eine Passion mitschwingt, die von mir den höchsten Respekt bekommt für diese Leistung, dich auch wieder zurückkämpfend quasi aus diesem Tal im Jahr 2015, sage ich jetzt mal, wo du das angedeutet hast gerade. Und du hast aber schon gesagt in den jüngeren Jahren, dass du, als du mit Ausdauersport angefangen hast, dass du dich, das war mit 16, 17, wo du, glaube ich, angefangen hast, was du vorhin gesagt hast, sagtest du, durch den Sport könntest du dich dann besser fokussieren, um überhaupt auch in der Schule besser zu werden und so weiter. Kannst du heute erklären, noch dazu, vielleicht lässt sich das sogar in gewisser Weise kombinieren mit dem Ansatz der multiplen Sklerose und dieser damit einhergehenden Fehlsteuerung im Gehirn, sage ich jetzt mal, wo die Variablen liegen? Kannst du uns da einen kleinen Einblick geben, was du heute weißt über dich, was du mit 15, 16 noch nicht wusstest?
Ja, das ist ja auch ein super, super spannendes Feld, finde ich. Also man weiß ja mittlerweile, dass es eine sehr starke Verbindung gibt zwischen einerseits kognitiven Prozessen und andererseits eben unserer Physiologie. Also wir verstehen sicherlich noch nicht alles, was da versteuert ist, aber wir wissen mittlerweile, dass unser Körper evolutionär halt ganz, ganz stark darauf aufgebaut ist, Aktivität durchzuführen, und zwar körperliche Aktivität. Zum Beispiel alleine schon unser visuelles System ist sehr, sehr stark darauf ausgebildet, dass wir zum Beispiel von unserem Sichtfeld immer Dinge haben, die peripher an uns vorbeiziehen. Alleine schon das führt zu einer positiven Stimulation von unserem gesamten Kortex. Also das heißt, wenn wir die ganze Zeit nur einen einzigen Punkt fokussieren, dann führt das eher zu negativen Prozessen bei uns generell. Und auch wenn wir uns körperliche Prozesse angucken, das heißt vor allen Dingen, ich sag mal, hormonelle Prozesse, die sehr, sehr stark regulieren, wie auch unser Gehirn funktioniert und wie auch kognitive Prozesse miteinander verschaltet werden. Das heißt, ob wir uns auch gut fühlen, ob wir Informationen gut aufnehmen können, ob wir gut lernen können, ob wir Dinge gut abrufen können. Das hat sehr, sehr stark damit zu tun, auch welche Hormone gerade ausgeschüttet werden. Und da können wir eben sportliche Aktivität für nutzen, dass wir zum Beispiel sagen, okay, wir haben jetzt einen akuten Reiz, wir haben jetzt eine Cortisolausschüttung, Stresshormonausschüttung. Dadurch wird irgendwie Adrenalin ausgeschüttet, was halt so ein Hormon ist, was sehr, sehr viel anregt. Und dadurch können wir einfach viel besser danach, weil wir halt so eine Dopaminausschüttung haben, eine Befriedigung in gewisser Weise haben, können wir einfach viel, viel besser, sage ich mal, lernen und Informationen aufnehmen. Und das sind halt Dinge, die, sage ich mal, durch Sport sehr, sehr stark getriggert werden, die wir halt nutzen können. Ein Problem ist heutzutage eben, dass viele von diesen Belohnungsprozessen, die wir halt haben, auch durch andere Mechanismen getriggert werden können, aber übermäßig getriggert werden können. Also ich sag mal gerade so Computer, Fernsehen, viele Dinge, die halt auch an diesen Ansatz andocken, aber nicht die gleichen Prozesse letztendlich auslösen, wie halt irgendwie Sport zum Beispiel.
Also ich sag mal, das Beispiel Scrollen bei Instagram, ne, sich fremde Erlebnisse holen, ist, glaube ich, auch ein Beispiel dafür. Und man dann letztendlich von, ja, auch einer oder Auslenkung von hormonellen Prozessen sprechen kann oder so einer Pseudo-Auslenkung sozusagen, ne?
Ja, genau. Und auch gerade so Dopamin ist da halt auch ein sehr, 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 sehr starker Trigger, wo es gibt ja auch diverse irgendwie Videos, die auch sagen, so Dopamin-Detox, also weniger und dann reduzieren, sage ich mal, gerade so den Konsum von den Dingen. Aber eben Sport ist eben ein Prozess, wenn man ihn richtig nutzt, dann löst der eine Kaskade aus, die evolutionär bei uns angelegt wurde, damit wir gut funktionieren und damit wir uns fokussieren können. Und damit wir eben uns auf eine Sache einlassen können. Und ich glaube, das wird jeder erleben, dass wenn man zum Beispiel morgens das erste, was man macht, irgendwie aufsteht und eine Routine hat, wo man zum Beispiel sich bewegt oder Sport macht oder was einbaut, dann wird man da einen sehr positiven Effekt haben auf gerade so seine kognitive Prozesse.
Jetzt hast du gerade schon gesagt, wenn viele richtig trainieren, ich habe jetzt ganz bewusst das Wort richtig betont, da wäre so ein bisschen die Frage, was wäre die Definition von falsch? Weil auf deiner Website steht da beispielsweise auch, dass viele Athleten eher falsch trainieren und du selber auch beispielsweise die Erfahrung gemacht hast, dass du selber in Anführungsstrichen falsch trainiert hast. Wo würdest du sagen, was ist die Definition von falsch, beziehungsweise was könnte richtig sein?
Ja, ich glaube, um so ein bisschen die Definition von falsch im Training darzustellen, glaube ich, muss man auch erstmal so definieren, über welche Athleten sprechen wir jetzt in gewisser Weise. Und sicherlich, wenn du anfängst mit Sport und wenn du 2, 3, 4 Stunden jede Woche vielleicht trainierst, dann ist es vielleicht auch gar nicht erstmal so wichtig, wie genau du manche Sachen durchführst. Du musst Dinge jetzt nicht perfekt machen. Und Perfektionismus führt dann auch wieder eher dazu, dass du vielleicht gar nichts machst. Und da geht es dann auch erstmal darum, zu beginnen, anzufangen, sich was auszusuchen, was einem Spaß macht und was einen auch irgendwie unterstützt. Wir erleben das ja gerade auch irgendwie in Fitnessstudios, dass jetzt ein Motivations-Irgendwie-Overflow gerade war im Januar und viele Leute anfangen dann mit 6, 7, 8 Stunden Training jede Woche. Dann aber sehr schnell merken, das ist nicht realisierbar mit ihrem Alltag und in dem Fall trainieren sie vielleicht nicht unbedingt optimal. Und da fällt mir eben sehr häufig auf, dass sie in komplett falschen Intensitätszonen beispielsweise unterwegs sind. Und ich denke mal, das fällt euch beim Krafttraining aus,
Ja,
auch
definitiv.
von der, Ausführung her einfach katastrophal unterwegs sind. So, das ist
Ja, ich beschreibe das immer so, der typische Erwachsene, also bei dem wäre ich jetzt erstmal, das fängt aber früh an, lass das mal auch schon sportliche Starter, so ab Mitte 20 sein, tendenziell je später, desto drastischer wird's. Ich bin ja erwachsen, ich gucke mir eine Bewegung an, also kann ich die dann auch. Und das ist es halt einfach nicht, ne? Und da müssen wir viel aufräumen immer. Das ist auch uns ganz wichtig. Letztendlich kommt da, wenn ich das hier einwerfen darf, auch der Name Strong Move her. Also eine starke Bewegung. Und meine Definition ist, nur eine gut ausgeführte Bewegung kann und darf überhaupt eine starke, also eine schwer ausbelastete Bewegung werden. Im Sinne der Bewegungsqualität, im Sinne der Selbstwahrnehmung. Und ich glaube, da sprechen wir die gleiche Sprache. Das gilt für, keine Ahnung, kannst du auch auf Schwimmtechnik eingehen. Da kannst du dir die Schultern gut kaputt machen, wenn du falsch schwimmst, wenn du wahrscheinlich auch gar kein Krafttraining machst. Das würde mich gleich von dir noch interessieren, wie ist so dein Verhältnis zu Krafttraining generell und auch in deinem Trainingsplan?
Ja, sollen wir das jetzt drauf eingehen oder
Können wir auch
erstmal?
gleich machen, aber
Ja.
generell sind wir erstmal auf jeden Fall auf einem Nenner, dass zu schnell zu viel Progression meistens reingebracht wird, ne, und nicht die Basics mehr erlernt werden möchten. Also es werden eigentlich Schritte übersprungen, die eigentlich unweigerlich nötig sind, um sich entweder nicht zu verletzen, um wirklich nahtlosen Progress zu haben und nicht schnell in irgendein Plateau reinzumarschieren. Ich glaube, da kannst du auch was zu sagen.
Ja, genau. Also ich meine, das Ding ist da auch, und das ist eigentlich auch das, was du gerade genau ansprichst, dass genauso wie dann eben die Ausführungen im Krafttraining nicht so gut ablaufen, laufen auch dann technische Komponenten im Ausdauersport nicht gut ab. Das heißt, die Lauftechnik zum Beispiel ist was, was absolut katastrophal dann einfach auch vielleicht durchgeführt wird. Und dann eben noch in Kombination mit zu viel Intensität. Und das heißt, dann werden sehr viele Systeme angesteuert, die halt sehr, sehr viel Stress in unserem ganzen Körper auslösen. Und das geht meistens dann gut für eine gewisse Zeit lang. Das heißt, irgendwie 3, 4, 5 Wochen ist das meistens gut realisierbar. Und dann fängt aber unser gesamtes System einfach an abzubauen. Und dann kommen wir in so einen Überlebensmodus. Und Überlebensmodus ist nicht nachhaltig, ist nicht haltbar bei uns, weil wir halt darauf programmiert sind, auf von einem Säbelzahntiger wegzulaufen, danach aber auch wieder uns auszuruhen und auch wieder, dass alles sich erholt bei uns im Körper. Wenn du aber dauerhaft in so einen Stresszyklus fährst, dann ist es einfach irgendwann too much. Und dann hilft es auch nicht, sich noch ein Motivationsvideo anzugucken und dann noch ein David Goggins Video, wie man vielleicht 35 Kilometer nüchtern noch laufen kann. Und Stay Hard hilft dann auch nicht mehr so unbedingt, sondern dann muss man halt anfangen, smart die Dinge anzugehen und das halt wirklich zu überlegen. Und das weißt du auch, das weiß ich auch, gerade wenn du mit sehr, 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 sehr guten Athleten zusammenarbeitest, dann trainieren diese Athleten vor allen Dingen schlau. Und diese Athleten sind sehr, sehr hart im Kopf. Ja, das sind sie, aber selektiv an einem bestimmten Tag. Das heißt, du kannst dieses Biest auspacken, du kannst absolut über dein Limit gehen, aber eben selektiv mal. Du kannst es genau an dem Tag einfach machen, wo du es halt brauchst. Und Kipchoge weiß ganz genau, dass er beim Berlin-Marathon für den Marathon versucht, da muss er das auspacken und da braucht er dieses Ego und da braucht er dieses Potenzial, um es auszulassen. Aber du brauchst es nicht jeden Tag im Training.
Ja, da habe ich in deinem Podcast mit dem Jason Osborne ein schönes Statement gehört, was ich damals auch erfahren habe. Ich bin bei weitem natürlich nicht so weit gegangen, aber deutsche Jugendmeisterschaft durfte ich immerhin auch fahren. Dieses sich im submaximalen Bereich Boot neben Boot liegend dann doch mit seinem Trainingspartner matcht. Da hat er so ein Bild gemalt, wo ich dachte so, yo shit, das kenne ich auch noch von früher. Aber das ist alles andere als perfekte Trainingssteuerung. Wenn man da immer den Bugkasten oder die halbe Länge vorne liegen wollte und sich eigentlich die Geburtsgeschwindigkeiten stetig gesteigert haben und der Pulswert völlig hinten dran gesetzt wurde und eigentlich die ganze Trainingseinheit überhaupt nicht mehr ins System passte.
Ja, klar.
Noch der Vergangenheit halber ertappt gefühlt.
Jetzt bei uns auch.
Ausgeformt. In dem Zusammenhang würde mich super interessieren, was du von 2015 in Richtung 2018 vielleicht mal auf Details eingehend verändert hast. In Bezug auf Physiologie, mentale Komponente.
Ja, Physiologie, ich habe deutlich mehr Low-Intensity-Training gemacht. Viel mehr als früher. Also früher habe ich dann immer klassischerweise 80-20 gemacht, polarisiert. Also das heißt, 80-20 ist so dieses 80% der Trainingszeit im Low-Intensity-Bereich, 20% der Trainingszeit im High-Intensity-Bereich. Wenn man sich aber die Studien anguckt und wirklich mal ins Detail sich anschaut, wie die Jungs trainieren, dann ist 80-20 bezieht sich auf einen sogenannten Session-Goal-Approach. Also das heißt, jeder Session wird ein Ziel gegeben. Das heißt, wenn du fünfmal die Woche trainierst und du machst ein 80-20, dann heißt ein Session-Goal-Approach 4 Einheiten Low-Intensity, eine Einheit High-Intensity. Über 2 Wochen gerechnet hast du dann deine 8-2 Einheiten. Was viele Athleten aber daraus bauen, ist dann eine 80-20-Periodisierung mit Zeit in Zonen. Das ist gerade so im Ausdauersport was sehr, sehr häufig passiert, weil du trackst natürlich deine gesamte Zeit, die du halt so vollbringst, trackst du halt über deine Garmin oder über andere Prozesse, trackst du halt definitiv. Du kannst es dann halt dir genau ausrechnen, wie viel Zeit du halt irgendwie so in Zonen reinknallst.
Aber wenn ich das jetzt vorsichtig antizipiere, ist es ja auf jeden Fall so, dass du dann viel zu viel Zeit in der Intensität sammelst.
Genau.
Ja, erklär das mal. Super interessant. Genau.
Das heißt nämlich dann, dass dann Ausdauerathleten gemacht haben, okay, 15-20% der Zeit in High Intensity. Und dann gibt es auch dazu eine Studie, die das mal verglichen hat, wie der Unterschied ist, wenn du halt Zeit in Zone trainierst oder ob du Session Goal Approach machst. Und wenn du Zeit in Zone trainierst, dann übersteigt das den Session Goal Approach ist Faktor 5.
Ja, genau. Bei 5 Trainingseinheiten in der Woche vor allen Dingen jetzt gerechnet. Passt ja genau. Komplett. Ja.
Also dann machst du prinzipiell fast jede Einheit ist dann eine High-Intensity-Session, so ungefähr. Und das ist eben, so habe ich früher trainiert, sehr, sehr stark. Also früher waren sicherlich 40-50% der Einheiten im High-Intensity-Bereich, um halt auf meine 15-20% zu kommen. Und anschließend habe ich eben viel, viel mehr daran gearbeitet, Low-Intensity-Sessions zu machen und auch wirklich zu gucken, was brauche ich denn überhaupt für den Wettkampf? Und ist überhaupt so ein polarisierter Ansatz für mich als Triathleten, was ja eine sehr kraftausdauergetriebene Sportart ist, wie zum Beispiel Rudern, ihr habt ja auch einen anderen Ansatz, gerade was das Training angeht. Sage ich mal, macht es überhaupt so viel Sinn, so polarisiert zu trainieren? Und das waren definitiv Dinge, die ich im Training sehr, sehr massiv umgestellt habe. Ich habe viel, viel spezifischer gearbeitet.
Spezifisch heißt dann jetzt in deinem Fall was genau? Also wie haben sich die Trainingseinheiten in Dauer und Intensität verändert? Also wo war vorher meinetwegen eine richtig lange Einheit mit Low Intensity, wo war sie jetzt danach? Vorbereitung auf 2018 vor allen Dingen.
Ja, zum Beispiel, ein typisches Beispiel waren irgendwie so lange Läufe. Lange Läufe waren vorher bei mir sehr, sehr stark entweder richtig, richtig entspannt oder halt Knallgas mit Intervallen, aber dann auch eher ein kürzerer Run. Und anschließend habe ich halt sehr, sehr viel zum Beispiel daran gearbeitet, längere Läufe zu machen oder mediumlange Läufe, die aber eher muskulär zum Beispiel ermüdend sind, wo ich halt eine gewisse Vorbelastung hatte und dann zum Beispiel innerhalb der Einheit hinten raus halt probiert habe, nochmal das Tempo zu erhöhen, weil das eher zum Beispiel diese Komponente im Ironman trainiert, wo es halt darum geht, auch ermüdet zum Beispiel zu laufen, dass du auch unter der Ermüdung noch gute Reize abrufen kannst, dass du unter der Ermüdung noch gut funktionierst. Und das hat zum Beispiel trainingstechnisch einen enormen Unterschied ausgemacht. Oder auf dem Fahrrad mehr auch in der Zeitfahrposition zu arbeiten, mit höheren Gängen zu arbeiten, mehr zu gucken, auch da die Ermüdung auch mehr in den Vordergrund zu stellen und auch vielleicht mal Sessions zu machen, die 3,5-4 Stunden waren und hinten raus halt nochmal ein Intervall gebracht haben. Das waren Dinge, die ich sehr, sehr stark umgestellt habe.
Und trotzdem hast du das als produktiver und ich sage jetzt mal weniger belastend sozusagen empfunden, auch weil du deine nächste Frage sozusagen Regenerationszeiten dementsprechend angepasst hast, Ernährungsweise
und so weiter, Schlaf? Definitiv, ja, auf jeden Fall. Also ich habe vor allen Dingen auch meine Trainingszeiten angepasst, dass ich mehr auch geguckt habe, wann kann ich auch gut trainieren. Hab nicht mehr irgendwie um 5 oder 6 Uhr morgens sehr, sehr viel trainiert, gerade auch hochintensive Sachen dann irgendwie da auch schon zu absolvieren. Und hab vor allen Dingen auch daran gearbeitet, an der Ernährung, dass ich mich gut verpflege, zum Beispiel in Sessions, dass ich nicht in Energielöcher zum Beispiel falle, dass ich auch mich anschließend gut ernähre, genug Kohlenhydrate einfach auch aufnehme, weil das schon auch herausfordernd ist, viel dann auch zu konsumieren und aufzunehmen. Und ja, und ich sag mal auch eben die Regeneration auch mehr in den Vordergrund zu stellen, definitiv.
Ja, da kann ich, habe ich noch eine Frage zu und auch grundlegend im Vergleich zu der Zeit vor 2015 beispielsweise, hast du da möglicherweise sogar auch einfach zu wenig gegessen? Oder falsch, sage ich jetzt mal?
Sicherlich habe ich auch zu wenig gegessen, weil ich auch ein Athlet bin, der eher schwer ist für den Triathlon-Bereich. Mittlerweile eher, weil ich auch mehr Krafttraining mache, da kommen wir gleich noch drauf, eher noch ein bisschen schwerer bin. Aber ich habe es eigentlich nie realisiert, dass auch wenn ich mehr wiege, ich eigentlich immer meine besten Laufsplits gemacht habe. Aber ich habe das immer verdrängt. Ich habe immer gesagt, nee, eigentlich nicht. Eigentlich muss ich irgendwie meine 76 Kilogramm haben. Und wenn ich meine 79 hatte, dann war ich halt sehr, sehr unzufrieden mit mir.
Dann hau mal raus, wie groß und wie schwer bist du jetzt aktuell? Und wie fühlst du dich gerade damit?
Ich bin 1,84. Und ich würde sagen, ich wiege jetzt so 82 Kilo.
Ja.
Ja, und ich möchte eigentlich noch so 2 Kilo zunehmen gerade, weil ich auch mehr Richtung High Rocks gehe.
Ah, okay. Ernsthaft? Das ist spannend.
Cool. Ja, genau. Und ich habe einen Competition gemacht, einfach so aus dem Blauen raus, und habe einfach gemerkt, dass mir super, super viel Kraft noch fehlt, gerade so in der oberen Extremität.
Ja, und da könnt ihr beide euch untereinander mal austauschen und ich coach das Ganze dann vielleicht von der Seite. Also mit anderen Worten, wir haben ein kleines Projekt jetzt schon. Ja, das wird interessant. Vielleicht, wir können ja mal gucken, ob wir was kreiert bekommen.
Ja, sehr geil.
Rolo, ich habe noch eine Frage. In dem Zusammenhang, du hast ja gerade Intensität gesagt und Björn kam ja auch so ein bisschen mit dem Thema Intensität und Regeneration. Würdest du sagen, man kann, wenn man zu intensiv trainiert und langfristig in eine Art Übertraining kommt, das Ganze messbar machen mit beispielsweise irgendwelchen Tools? Oder ist Übertraining schwierig messbar zu machen?
Ja, voll die gute Frage. Ich würde sagen, jein. Du kannst sicherlich sehr, sehr vieles messbar machen und das auch gut machen. Die Frage ist halt immer, wie bewusst ist der Athlet auch teilweise, ne? Also so Fragebögen zum Beispiel zu Schlaf, zu Libido, also Sexualverhalten und so zur Ernährung sind eigentlich gut. Die Frage ist aber auch, wie gut füllt der Athlet es wirklich aus Und ich würde auch sagen, dass HRV, also Herzratenvariabilität, auch ein sehr gutes Tool ist, was man einsetzen kann.
An dieser Stelle machen wir eine kurze, starke Pause. Wenn du uns supporten möchtest, dann folge uns gerne und aktiviere die Glocke, damit du keinen neuen, starken Content mehr verpasst. Wenn dir diese Folge bisher gefällt, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung und teile die Folge mit Freunden und Bekannten. Und nun viel Spaß beim Weiterhören.
Und da zeigen ja auch die Studien, dass gerade wenn du das über einen längeren Zeitraum trackst, die Trendanalyse sehr, sehr wichtig ist. Das heißt nicht unbedingt, dass du dir nur den Tag zu Tag angucken solltest und da sagen solltest, okay, wie ist so dein Readiness Score of the Day? Also wie, was sagt dir irgendwie der Score aus, wenn man sich zum Beispiel Whoop oder sowas näher anguckt? Die machen ja sehr, sehr viel so mit der Readiness Score. Aber was wichtig ist, ist eigentlich so diese langfristige Analyse. Geht dein HRV-Trend nach unten oder geht dein HRV-Trend nach oben? Und wenn dein HRV-Trend über einen Zeitraum von 2 bis 3 Wochen zum Beispiel abfällig ist, dann ist es schon so ein gewisses Red Flag für mich, wo ich dann auch gucken würde, so, gucken wir mal, wie sieht's denn so aus? Und dann in Kombination mit Fragebögen kann man meistens schon eine ganze Menge herausfinden und dann auch sagen, du, dann lass uns lieber die Trainingsintensität reduzieren, das Volumen rausnehmen, damit du einfach wieder regenerierst und damit du wieder nach oben kommst.
Ja, würde ich genauso unterschreiben. Das ist beispielsweise auch genau ein Parameter, den ich selber bei mir im Training nutze. Trackst du und wenn ja, womit?
Ja, ich track eigentlich am liebsten mit HRV for Training. Das ist mein Lieblingstool. Aber es ist relativ aufwendig, weil du morgens halt immer einen Herzfrequenzgurt anlegen musst und es halt morgens immer reliabel messen musst. Mittlerweile bei meinen Athleten benutze ich auch Whoop, benutze ich auch einen Oura-Ring oder ich benutze auch eine Garmin-Uhr letztendlich, weil die Systeme deutlich, deutlich besser geworden sind, finde ich. Ich finde diese Auswertungsfunktion auch gut, gerade wenn man sich halt den langfristigen Trend anguckt. Ich bin nicht nur ein großer Freund von der Tag-zu-Tag-Analyse. Also da muss man dann immer so ein bisschen auch reingucken und dann halt auch mit dem Athleten einfach nochmal kommunizieren und halt gucken, okay, wie fühlst du dich denn gerade? Und nur weil jetzt dein Whoop-Ring oder dein Whoop-Armband dir gerade irgendwie gesagt hat, okay, es ist gelb, heißt das jetzt nicht immer unbedingt, dass man dann auch Probleme hat.
Aber generell ist es für den, ja, ich sag jetzt mal Einsteiger oder auch mittelmäßig Fortgeschrittenen mit Sicherheit ein gutes Hilfsmittel. Aber ich glaube, da ist auch sowohl dein Coaching-Konzept als auch unser Coaching-Konzept sehr, sehr analog, dass wir wirklich ins Detail gehen. Ich glaube, das kam jetzt, so wie du es beschrieben hast, deutlich raus bei dir, auch auf deiner Homepage, die ich mir vorher angeguckt habe. Und erst recht, so wie du es jetzt schilderst, aus allen Details, die du bei dir selber schon gesteuert hast, ist es schon so. Ich hoffe, dass du das halbwegs bestätigen kannst oder wirst, dass wenn jemand kommt, der sagt, ja, ich mache das schon und wofür brauche ich dann überhaupt einen Coach? Das läuft, ich habe da irgendwie so ein bisschen Progress drin, der aber noch nie bei einem Ironman war. Was würdest du demjenigen empfehlen? Also mit Coach, ohne Coach, worin liegt für dich der Unterschied zum Beispiel?
Ja, ich würde sagen, der kann sich einfach ein 12.000-Euro-Fahrrad kaufen, kann sich halt einfach 2, 3 Gadgets kaufen und dann ist er halt topfit.
Ja.
Mehr brauchst du halt
Nein.
einfach nicht. Ja, das ist halt einfach so auch das Ding und das müssen die Leute halt auch verstehen, dass Gadget-Mania wird halt einfach immer mehr werden. Also es gibt halt immer mehr Gadgets und das heißt nicht nur, weil du ein gutes Gadget hast und ein Algorithmus darauf gepackt wird, dass das dich halt weiterbringt und dir halt weiterhelfen wird, weil du schon natürlich auch etwas brauchst, was dich da abholt, wo du gerade stehst als Athlet. Und so sehr ich die Gadgets auch mag und so sehr ich vieles davon auch benutze bei meinen sehr, sehr professionellen Athleten, weil letztendlich sind viele von den Gadgets einfach auch dafür ausgerichtet, dass sie halt auch im höheren Segment einfach unterwegs sind. Wenn du jemanden hast, der ein Anfänger ist, der vielleicht mal einen Ironman machen will in 2 bis 3 Jahren, dann muss der was ganz anderes bekommen erstmal in die Hand. Der muss erstmal eine ganz andere Expertise entwickeln. Und der muss erstmal die Basisfaktoren verstehen. Das ist genauso, als wenn ich einen 3-Jährigen an Algebra setze. Das bringt einfach gar nichts. Ich muss den einfach an die Hand nehmen und muss ihm einfach die Tools geben, die er zu dem Zeitpunkt braucht. Und wenn mich dann Leute kontaktieren oder uns kontaktieren mit Rocket Racing und mir sagen, dass sie alle Gadgets schon haben, dann aber irgendwie in 13, 14 Stunden Ironman machen, dann sage ich, ja gut, dann hast du das Pferd halt einfach von hinten aufgezogen. Das bringt dir einfach nichts. Warum machst du das? Du brauchst jetzt eine Anleitung für dem, wo du einfach stehst. Du kannst als Chirurg auch nicht sofort ein Herz operieren. Du musst einfach andere Dinge vorher machen. Du musst diese Entwicklung sehen und der Weg ist einfach auch das Ziel. Und genauso wie du eine Kompetenz entwickelst in einem akademischen Bereich, genauso wie du eine Kompetenz entwickelst in einem anderen Bereich, musst du auch eine Kompetenz entwickeln in Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Und es bringt dir einfach nichts als Athlet, wenn du halt denkst, dass du 10 Schritte überspringen kannst.
Besser hätte ich es nicht sagen können. Danke, dass das mal so auch von jemand anderem kommt. Du hast mir gerade aus tiefstem Herzen, tiefster Coach-Seele gesprochen quasi. Und das ist ein 100 Pro ein Snippet, das werde ich irgendwo überall raushauen, glaube ich. Das sage ich hier so gerade weg. Richtig, richtig gut. Danke, Godo, für dieses Statement. Genial. Und ich wette, du kennst Leute, hast du ja auch gerade schon angedeutet, die versucht haben, diese Schritte zu überspringen. Hier und da haben wir das vielleicht selber auch mal versucht. Und ja, jeder, der einem das Vertrauen geben würde, zu sagen, hier, zeig mir den Weg und Hand aufs Herz, ich habe da eine Handvoll Klienten, die das machen oder wir hier generell, die geben die Verantwortung wirklich ab, machen ihre Hausaufgaben und lernen letztendlich viel, viel schneller. Unter Absprache dann mal zum Beispiel hier und da ein Limit auszuchecken, finde ich, ist völlig okay. Aber ich komme auf einen anderen Punkt nochmal eben zurück, den du auch gesagt hast. Diese Athleten, die diese 10 Schritte überspringen wollen mit ihren Gadgets, das ist für mich auch schon fast wieder so ein Dopamin-Ding. Ne, dann haben die einen guten Tag, dann sehen die krasse Zahlen auf ihren Devices und so weiter und eigentlich schießen sie sich damit zusätzlich ins Abseits, weil sie halt eigentlich schon längst 4 bis 5 Schritte mindestens übersprungen haben. Ne, und ich sage mittlerweile, auch ein Athlet, der muss können, gerade auch im Triathlon-Bereich ist es, glaube ich, relativ deutlich, so Trainingssucht wäre da fast ein Stichwort, zu sagen, du musst dich auch mal in die Ecke legen und dich langweilen können. Also zu regenerieren. Ich nehme gerne das Pseudonym, so dass sich langweilen können es überhaupt, heutzutage generell noch. Ein Bodybuilder legt sich auch nicht schlafen, der legt sich wachsen, sagt man ja so schön. Ne? Finde ich auch ein gutes Synonym dafür. Jetzt sag nicht, du kanntest den noch nicht. Ja? aber ich glaube, das hast du gerade schon sehr ausführlich geschildert, wo da wichtige Faktoren sind. Und ich glaube, in puncto, ich benutze da immer das Wort Selbstwahrnehmung, die muss halt geschult werden, die muss aufgebaut werden. Wo befinde ich mich gerade? Vor allem in Rennsituationen. Wie viel habe ich noch im Tank und so weiter? Das kann man nicht anknipsen, das muss man sich erarbeiten mit jedem einzelnen Meter letztendlich, oder?
Ja, total, absolut. Und was du halt angesprochen hast, war, finde ich, super, super wertvoll, auch wenn du sagst, so Wettkampf und Training sind ja auch so zwei Qualitäten, die man auch irgendwie entwickeln muss und kann, und bei uns ist es dann häufig so, und ich kann die Athleten ja auch total verstehen, heutzutage hast du einfach auch einen Overflow von super vielen Dingen, die wir früher auch alle nicht hatten, so, also du hast so viele Metriken, an die du dich jetzt irgendwie halten musst und so viel YouTube-Content und Videos und sonst was, und natürlich, es ist einfach ein ultimatives Überangebot und man muss halt da den richtigen Weg auch für sich irgendwie finden, aber trotzdem eben ist es auch so, dass, jetzt habe ich den Faden so ein bisschen verloren, gib mir nochmal einen Stichpunkt, Mai.
Ja, einfach, also im Prinzip rede ich gerade davon, dass sich wirklich jeder, der auch nur halbwegs Ambitionen hat, sich durchaus einen Coach nehmen sollte, weil es einfach hilft, seine Gedanken zu bereinigen, wirklich an den nächsten wichtigsten Punkten anzusetzen. Du hast Punkte auf deiner Homepage auch, also Testimonials. Der Lars Wiechert hat sich ja zum Beispiel auch von dir coachen lassen. Der kommt aus dem Rudersport, der müsste ja vermeintlich alles wissen und trotzdem ist jemand, der dann nochmal spezifischer dran war. Und ich sage allgemein, weil uns immer mehr Wissen zur Verfügung steht, es wird ja alles immer spezifischer. Und du hast das vorhin noch schön gesagt mit dem Herzchirurgen, der operiert nicht direkt ein offenes Herz. Ne? Da muss man sich rantasten, so nach dem Motto. Und im wahrsten Sinne, und ich glaube, das macht uns Menschen ja aus, eine Expertise, ein Gefühl für entwickeln. Das schafft kein Roboter so schnell, wie unser Brain das eigentlich kann.
Ja,
sich zu
total.
entwickeln. Aber trotzdem hilft hier und da mal ein Schubs in die richtige Richtung, um es mal einfach bildlich zu sprechen, um dann doch wirklich schneller zumindest, vor allen Dingen in die richtige Richtung zu gehen. Dann bin ich bei meinem, so wie ich mich selber beschreibe, ich bin Effizienzfanatiker und lass mich gerne von rechts und links so schubsen, dass ich dann doch relativ straightforward gehen kann, und nicht irgendwo den Waldweg hinten links herum noch brauche und dann doch wieder einen Umweg und vielleicht habe wieder 1 bis 2 Jahre liegen gelassen. Ja, also
Ja,
das Vertrauen in
total.
einen Coach, der, wenn er so passioniert rüberkommt, also da, ich würde dir direkt meine Trainingsplanung auf jeden Fall an die Hand geben, was Ausdauertraining angeht für Triathlon. Und ich habe
Sehr gut.
immerhin kleinere Volkstriathlons schon gemacht.
Sehr gut. Ja, optimal. Nee, aber was ich meinte auch, jetzt habe ich es auch wieder gefunden, was wir auch gesagt haben über Wettkampf und über Training. Und zum Beispiel bei Lars ist es auch super wichtiges oder ein witziger Fakt zum Beispiel, als wir zusammengearbeitet haben für den Ironman Hamburg zum Beispiel, wo er echt ein sehr, sehr gutes Rennen hingelegt hat und da irgendwie auch Erster geworden ist in dem Rennen. Da ging es ganz, ganz stark darum, weil es waren super verrückte Bedingungen an dem Tag. Es war ultimativ kalt, es war windig, es war kein einziges Gadget hat halt richtig mehr funktioniert bei allen von unseren Athleten. Und wir haben ganz stark mit denen halt daran gearbeitet, im Vorhinein einfach sich auch mehr auf das Körpergefühl zum Beispiel zu verlassen. Und das ist zum Beispiel auch so eine Qualität, die musst du dann auch im Wettkampf auch par excellence auch abrufen können. Und das ist auch eine absolute Basis, die halt auch da sein muss. Und wir erleben halt mit sehr vielen Athleten, dass das bei ganz vielen halt nicht vorhanden ist. Ich meine,
Ja,
Lars ist halt
interessant.
ein Top-Top-Athlet,
Wo's?
ne? Das ist
Ja.
halt jemand, der absolut, ich meine, absoluter Top-Athlet. Und wenn du jetzt einen Anfänger hast, dann gucken die halt die ganze Zeit auf ihre Uhr und schauen halt die ganze Zeit, stimmt mein Pace, stimmen die Dinge, stimmt das, stimmt meine Blutglukosewerte und sonst was. Und die kommen halt in totalen Chaosmodus rein im Wettkampf.
Ja, das beschreibe ich in meinem eigenen Coaching so und dann sind wir, gehe ich sogar direkt einfach den Riesensprung ins Gewicht heben. Mein Anspruch ist es im Coaching quasi dem Athleten einen Cue zu liefern, der einen Fehler komplett eliminiert und die Selbstwahrnehmung oder die Bewegungsaussteuerung verbessert. Und nicht zu sagen, denk daran und denk daran, das nicht zu machen. Das wäre ohnehin Bad Coaching, sage ich mal dazu. Und dann sind wir wieder beim Stichwort, was ich vorhin gesagt habe, Selbstwahrnehmung, die bei Lars offensichtlich exzellent funktioniert hat. Und er, und das meine ich mit diesem Coaching-Ansatz von mir im Gewichtheben eigentlich Doppel-Plus, so nenne ich das immer, hingelegt hat, rein, also sich erstens hat nicht verrückt machen lassen, dass die Devices nicht funktionieren und sich zusätzlich noch auf seine Selbstwahrnehmung verlassen hat. Und für jeden, der jetzt gerade zuhört, kann das natürlich ein Game-Changer sein, zu sagen, so, hey, wie kann ich so trainieren, dass ich da hinkomme, nicht abhängig bin von Gadgets, sondern die jedes Gadget eher ein Plus liefert, obwohl ich für mich alleine schon mindestens auf zumindest mal null laufe, also positiv gesehen eine Null, und jedes Add-on eher wirklich einen Zusatzbenefit bringt, ich aber auf keinen Fall abhängig davon bin.
Ja, absolut.
Ich glaube auch, dass genau für dieses Szenario, was du gerade beschrieben hast, gerade auch deshalb wieder ein Coach extrem wichtig ist. Einfach, dass du jemanden an der Seite hast, mit dem du auch darüber reden kannst und der vielleicht schon die Erfahrung hat, die er weitergeben kann. Ich meine, ich sehe es ja gerade selber. Björn, du coachst mich auch extrem, gerade was so Richtung HYROX auch angeht, weil bei mir ist auch so ein bisschen, ich würde sagen, so die mentale Komponente, wenn ich mal ein schlechtes Rennen so mache, okay, warum, ne? Tagesform, es kann nicht immer nur Tagesform sein. Wir hatten schon das Gespräch ich hatte einen Wettkampf, extrem wenig Schlaf, 4, 5 Stunden. Aber ehrlicherweise, wenn es dann an diesem oder zu diesem Tag kommt, wo du liefern musst, so, ich weiß nicht, und das hast du ja auch gesagt, ob dann diese in Anführungsstrichen Ausrede sein kann, du hast nur 5 Stunden geschlafen, okay, dein Wettkampf muss Kacke sein. Also ich glaube auch da, wenn du da einen Coach an der Seite hast, der dir vielleicht auch diese Erfahrung gibt und vielleicht diese Tipps mit an die Hand gibt, dass du dann so einen Tag auch extrem gut meistern kannst. Unabhängig davon, ob irgendwelche Faktoren oder irgendwelche Variablen vielleicht nicht optimal sind.
Ja, total. Und ich meine, das ist ja auch sowas, wo ich auch jetzt merke, würde ich mir jetzt einen Coach nehmen? Ja, auf jeden Fall. Klar würde ich mir jetzt einen Coach nehmen. Also ich bin ja nicht blöd. Warum sollte ich mir jetzt keinen Coach nehmen? Weil ich will ja einen Partner an meiner Seite haben, der mich halt unterstützt. Und vor allen Dingen, du bewertest dich ja nie objektiv. Also du brauchst ja auch das Feedback und du brauchst ja auch den Sparringspartner, den du halt einfach an der Seite hast, um halt einfach Themen zu besprechen. Und wenn du halt in deiner eigenen Mühle bist, und das weißt du als Athlet eigentlich immer, dass es sehr, sehr schwierig ist, da halt auch rauszukommen, Ich brauche jemanden an der Seite, der mir mal in den Arsch tritt, der aber auch mal sagt, ey Golo, jetzt lass mal irgendwie die Dinge gerade sein und mach mal wieder das und ernähr dich mal anständig und mach mal irgendwie ein paar andere Dinge. Also definitiv. Ich habe den Fehler gemacht in meiner vorherigen Athletenlaufbahn und das ärgert mich eher über mich, dass ich mir damals keinen Coach genommen habe. Und mittlerweile weiß ich, auch weil ich mich in anderen Bereichen habe coachen lassen, wie gut es einfach ist, wenn du jemanden an der Seite hast. Ja.
Ich glaube, auch viele kommen mit dem Argument an, ja, ein Coach kostet auch irgendwie, aber letztendlich muss man auch ganz klar sagen, ja, es kostet zwar und ist eine Investition, aber du sparst damit so extrem viel Zeit. Und ich kann das nur jedem sagen, wenn du irgendwie in ein neues Feld gehst, such dir jemanden, der es schon kann, der Erfahrung in diesem Bereich hat. Und vielleicht können wir jetzt noch mal ganz kurz die Brücke schlagen zu dem Thema Krafttraining, was Björn vorhin schon angesprochen hat. Golo, wie stehst du zu dem Krafttraining im Vergleich zum Ausdauertraining und wie sieht aktuell dein Verhältnis aus, Krafttraining und Ausdauertraining in deinem Trainingsplan?
Ja, also super spannendes Feld und ich würde sagen, das ist das, wo ich oder wir auch gerade oder vor allen Dingen ich mehr investiere irgendwie, weil mich es halt einerseits aus einer gesundheitsphysiologischen Sicht sehr, sehr stark interessiert, gerade so, weil wir halt auch, was so Lebenszeitverlängerung und diese Dinge halt angeht, Krafttraining halt einen ultimativ positiven Einfluss hat, hormonelle Faktoren du damit verbessern kannst, gerade Sexualhormonwerte, andere Dinge schon durch Krafttraining sich verbessern lassen können und aber auch vom Performance-Faktor her. Ich gemerkt habe zum Beispiel, dass ich manchmal so kleine Zipperlein hatte, meiner unteren Extremität, gerade so Adduktoren, nicht so ganz stabil war manchmal im Laufen und dann mit Krafttraining sehr, sehr gut geholfen hat. Und ich jetzt, sage ich mal, auch dadurch, dass ich wettkampfmäßig mich in HYROX entwickeln will, merke halt, wie wichtig Krafttraining natürlich auch in der Hinsicht ist. Und im Moment würde ich sagen, mache ich so die Woche, ja, 5 Ausdauereinheiten und 4 oder 5 Krafttrainingseinheiten. Also es ist ziemlich same, same. Und
Trainierst du eher Ausdauer morgens oder eher abends? Wenn du wahrscheinlich dann,
morgens.
okay, und dann danach noch Kraft?
Meistens dann abends noch Kraft,
Ja, ist
ja.
bei mir genauso, ja.
Ja, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen besser. Und manchmal habe ich eben noch so ein HYROX-spezifisches Workout, wo ich dann auch Kraft und Ausdauer direkt miteinander kombiniere. Aber das ist jetzt im Moment weniger gewesen. Aber genau, das ist eigentlich so ein bisschen so mein Aufbau.
Aber
Jetzt
hast du
bist
schon
du
immer
nicht.
Krafttraining gemacht oder bist du erst dazu gekommen?
Ich habe immer ein bisschen was gemacht. Aber nee, ich bin ziemlicher Newbie. Also auch was Ausführungen und sowas in der Art angeht. Da habe ich mir halt auch Tipps geholt und vieles angeguckt, aber ich bin jetzt auch im Moment zum Beispiel auf der Suche nach jemandem, der mich da, sage ich mal, unterstützt hier im norddeutschen Raum. Genau, aber das ist so ein bisschen mein Weg gerade.
Glaubst du, wenn du 2014, also um mal vor dieses besagte Jahr 2015 zu gehen, 2013, dir vielleicht schon einen Krafttrainingscoach geholt hättest, wäre das alles anders gelaufen möglicherweise?
Ja, ich weiß nicht, ob alles anders gelaufen wäre, aber ich glaube, sicherlich ich hätte mir definitiv jemanden dazu holen sollen, gerade so was die Krafttrainingskomponente angeht. Ja, absolut.
So, und da musst du mir nochmal sagen, hast du jetzt schon HYROX gemacht? Hast du vorhin gesagt?
Ja, ich habe einen gemacht.
Dann hau jetzt mal deine Laufsplits raus. Oder Gesamtsplit, weißt du die zufällig?
Das war richtig schlecht. Also ich bin angelaufen mit einer 3,36 den ersten
Das
Kilometer.
ist sehr flott.
Ja, das war sehr flott, das war auch
Ich bin gleich
gut.
gespannt, die Geschichte nach dem Schlitten dann.
Genau, dann kam der Schlitten und dann habe ich meine obere Extremität komplett zerstört und meine untere auch. Skierg war auch richtig gut, irgendwie, ich glaube, eine unter 4 irgendwie, auch eine 3,40 oder sowas in der Art,
Ja,
aber
das ist
danach
gut.
war ich halt dann. Danach war halt auch vorbei und danach war es halt nur noch ein Leidensweg. Und danach sind meine Splits halt auch auf so 5, 6 Minuten einfach auch abgefallen. Also meine Endzeit war gut. Ich habe auch noch eine Zeitstrafe gekriegt, weil ich eine Station leider verwechselt habe.
Ah.
Eine 1:21. Also es war
Okay.
absolut unterirdisch.
Jetzt musst du mir die
Aber
Ruderzeit noch sagen.
ich glaube 4 Minuten. Nicht so gut. War okay.
Ja.
Ja.
Ja, es war, als ich meinen ersten HYROX gemacht habe, das war im Double mit meiner Teampartnerin. Wir sind just for fun so nach Stuttgart gefahren und meinen dann irgendwie so auf der Fahrt schon, okay, komm, wir fahren jetzt irgendwie hin und gewinnen. So, wir hatten gar keine Ahnung von HYROX. Und dann letztendlich haben wir es wirklich gewonnen. Also es war relativ lustig. Aber wir hatten halt beide gar keine Erfahrung, wie du es gerade gesagt hast, so mit dem Schlitten. Wir haben so beide den Schlitten gezogen und dachten plötzlich, okay, krass, was gerade passiert. So, ich habe meine Beine nicht mehr gespürt. Das Coole ist halt im Double, so du kannst das so ein bisschen aufteilen dann. Aber ja, es war schon war spannend, die Reise.
Cool, und ich sag mal, wie würdest du es jetzt oder machst du jetzt Einzel oder wie kann ich mir das vorstellen?
Jetzt bin ich mehr im Einzel drin. Ich hatte letztes Mal war ich noch mit einem Double mit meinem Partner, dem ja super, jetzt komme ich nicht auf den Namen, mit dem Markus, genau. Wir waren in Frankfurt, war auch relativ gut, ein sehr starkes Teilnehmerfeld. Da hatten wir, glaube ich, von der Zeit 56, 58, also so knapp unter 57, oder wir hatten 57 glatt. Da war zum Beispiel so ein Tag, da hatte ich so einen rahmschwarzen Tag, also der hat mich so krass da durchgepusht. Also es waren wahrscheinlich die schlimmsten 60 Minuten für mich. Das war, ich kann es gar nicht sagen, es war so hart für mich. Aber ich meine letztendlich so zu zweit schon eine coole Erfahrung, aber Fokus bei mir gerade schon, dass ich alleine das Ganze mache, ja.
Cool. Und wo startest du da alleine?
In der Pro Division immer.
Okay. Ja, das habe ich auch gemacht. Aber wo, weißt du, welche Wettkämpfe du machst?
Achso, genau. Der nächste ist jetzt in Karlsruhe bei mir. Ich hatte vorgestern, genau, am Samstag noch nach Stuttgart zu fahren, aber da war ich noch nicht 100% wieder fit. Ich war so ein bisschen angeschlagen die letzten Wochen, gesundheitlich. Aber nee, genau, der nächste ist in Karlsruhe. Dann wird es ziemlich knackig mit Hamburg. Dann kommt die FIBO und dann gegebenenfalls zum Hannover. Also es sind so die nächsten vier Wettkämpfe, genau.
Wäre ja cool, wenn wir dich in Köln sehen, Golo, auf dem FIBO-Wettkampf.
Ja, Hamburg, die Planung. Köln wollte ich auch machen.
Ja, ernsthaft, geil. Ja.
Okay, dann haben wir hier schon einen Follow-up-Termin auf jeden Fall. Dann kommst du mal im Club vorbei.
Jo, ja, das kannst du echt machen.
Wenn du in Köln bist. Und dann tauschen wir uns mal aus. Dann kannst du, Timo, vielleicht noch ein bisschen mehr beim Ausdauer-Programming in Richtung Laufen helfen. Und wir gucken mal über deine Krafttrainings-Moves. Und ich glaube, dann werden auch die Zuhörer hier nochmal ein Update bekommen demnächst. Wir gucken mal, wann.
Sehr, sehr gerne. Mega gerne. Hätte ich Bock drauf.
Sehr cool, auf jeden Fall.
Ja, nice. Björn, hast du noch eine Abschlussfrage? Sonst will ich gleich noch, oder hast du noch?
Nee, ich freue mich jetzt tatsächlich schon aufs nächste Mal. Von daher mach mal in Richtung Outro, Timo, deine Fragen, die fehlen ja noch. Und dann kommen wir auf die, ich glaube, noch tiefer gehende medizinischen Variablen gerne bei einem zweiten Podcast. Also stay tuned, Leute, weil ich glaube, da werden sich aus dem Gespräch hier, Golo, noch einige Fragen ergeben. Und ich freue mich schon, dass wir vielleicht ab jetzt so in Kontakt sind.
Cool, ich mich auch.
Du hast so viele Punkte gesagt, theoretisch hätte man jetzt auch so eine 10-Stunden-Podcast-Folge schon drehen
können. Das meine ich damit, das fürchte ich nämlich auch.
Es war so viel, man hätte so viel Input sagen können.
Da geht noch viel, viel mehr.
Golo, wir stellen am Ende immer drei Fragen. Zwei davon musst du relativ knackig so aus dem Stegreif einfach beantworten, einfach was dir einfällt. Erste Frage ist, was war dein schönster Reiseort?
Mein schönster Reiseort war Australien.
Australien. Warst du lang da?
Ja, 2 Monate.
Okay, schön. Zweite Frage, von den drei Ausdauerbereichen im Triathlon, was ist dein schwierigster, beziehungsweise den du am wenigsten magst?
Boah, das kann ich nicht beantworten, weil ich mag wirklich alle Disziplinen gleich gerne. Echt? Aber im Moment...
Sonst sagt, was ist die schwierigste?
Die schwierigste Disziplin ist technisch betrachtet auf jeden Fall das Schwimmen. Aber es ist auch richtig geil. Also so, aber zum Beispiel jetzt in Deutschland ist es im Moment nicht so geil, weil das Wasser so kalt ist. Aber so auf Hawaii zu schwimmen oder so, super geil. Im Ozean zu schwimmen ist einfach ein Traum. Es ist so Freiheit. Es ist super, super schön.
Okay, das ist schon wieder Leidenschaft pur. I love it. Behalt das für immer bei. Ich erinnere dich dran. Super geil.
Dritte Frage, Abschlussfrage, das ist eine Frage, die wir allen immer stellen am Ende. Der Podcast heißt nämlich ganz bewusst Strong for Life. Golo, wenn es eine einzige Sache gibt, und das ist natürlich immer sehr, sehr schwierig, das so sehr pauschal zu beantworten, aber wenn es eine Sache gibt, die du jeder Person auf der Welt empfehlen würdest, um sozusagen für den Rest des Lebens stark und gesund zu sein, was wäre das?
Sich jeden Tag zu bewegen.
Safe. Statement. Ja.
Lassen wir so stehen. Nice.
Das lassen wir so stehen. Mega gut.
Dann würde ich sehr sagen, geil. Wo können die Leute dich denn erstmal finden?
Ja, wenn Leute mehr über mich oder über uns herausfinden wollen, dann finden sie einerseits auf Instagram, zum Beispiel über Doc Golo, sicherlich eine ganze Menge. Oder sie finden unseren Podcast Rocket Science, wo wir auch über sehr viele Themen vom Ausdauersport, aber auch Krafttraining und ganzheitliche Entwicklung, sage ich mal, sprechen. Und wenn sich jemand, sage ich mal, so fürs Coaching vielleicht auch mehr interessieren würde, dann finden sie relativ viel über Rocket Racing, also www.rocket-racing.com. Und kann man sich einfach mal zum Beispiel ein Kennenlerngespräch vor allem mit mir oder meinem Team und kann einfach mal so ganz entspannt, sage ich mal, über Dinge quatschen.
Ja, sehr geil. Werden wir auch alles nochmal in den Shownotes verlinken. Aber ich würde sagen, eine sehr, sehr geile Folge. Ich fand es selber für mich sehr, sehr inspirierend, wie du auch geredet hast. Gerade deine Leidenschaft, die Passion kam so crazy rüber. Also sehr, sehr coole Folge. Vielen Dank für deine Zeit, würde ich sagen. Und wenn du in Köln sein solltest, Fibo, dann melde dich auf jeden Fall gerne. Dann gibt es einen kleinen Follow-up.
Sehr geil. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hätte auch sehr, sehr viel Bock auf eine neue Folge, definitiv.
Mega cool. Dann sage ich auch nochmal vielen Dank und ich freue mich auch aufs nächste Mal. Wir sehen uns auf jeden Fall. Mit anderen Worten, Leute, ihr hört nochmal von uns und wir verabschieden uns hiermit und sagen bis zum nächsten Mal. Danke, Golo.
Danke euch. Ciao.